Wow, es ist so schön, wieder nach 1,5 Jahren unter euch zu sein. Und Markus hat es gesagt, wir sind nicht die Einzigen, die nach längerer Zeit wieder da sind. Die Familie Fischer gesehen, Rolf und Evelyn, Familie Müller. Also ihr seht, wir kommen nicht so leicht weg von euch. Jetzt im Ernst. Es ist eine große Freude, wieder hier zu sein, euch zu sehen, altbekannte Gesichter zu sehen, aber auch ganz neue Gesichter zu sehen. Und ich möchte gerade zu Beginn diese Möglichkeit nutzen, um euch einfach ganz herzlich zu danken. Ich weiß und wir wissen, dass viele von euch an uns denken, für uns beten, regelmäßig, und das ist für uns eine große Ermutigung. Gerade am Anfang in einem neuen Land, in einer neuen Nachbarschaft kommt man sich auch manchmal einsam vor, aber dann zu wissen, heute wurde wieder für uns gebetet, in Thayingen, in Gummersbach. Und das ist einfach etwas Wunderbares, dass wir so verbunden sein dürfen und uns einander so ermutigen können. Dem Herrn die Ehre dafür. Ja, wir sind vor etwas mehr als einer Woche wieder zurückgekehrt, sind genau ein Jahr in Israel gewesen. Und in diesem ersten Jahr haben wir uns wirklich nur auf die Sprache konzentriert. Ich habe 2 Kurse besucht, die jeweils 5 Monate lang gingen. Christine hat einen Kurs besucht, der 10 Monate lang ging. Ich habe morgens gelernt. Sie am Abend, sie war morgens mit den Kindern, ich am Abend. Und so haben wir uns wirklich auf die Sprache konzentriert. Und jetzt, wenn wir Ende Juli wieder zurückkommen nach Israel, werden wir dann umziehen nach Beersheba. Einige haben schon gestern bei der Hochzeit gefragt, und habt ihr euch eingelebt? Und das ist so schwer zu beantworten, diese Frage. Wir haben uns an diesem neuen Ort in Jerusalem eingelebt, aber jetzt müssen wir uns nochmal neu einleben. Und wenn ihr da hin und wieder an uns denkt und für uns betet, dass wir an den richtigen Platz kommen, da wären wir euch sehr, sehr dankbar dafür. Wenn wir von Jerusalem, von unserem Ortsteil Pisgat Ze'ev in die Stadt fahren zur Schule, dann sind wir ungefähr 1,5 Stunden lang mit der Straßenbahn unterwegs, fahren dann durch arabische Dörfer und dann kommen wir so langsam auch in die Stadt. Dann nutze ich gerne diese Möglichkeit, um vielleicht einen Vortrag zu hören übers Internet oder ein paar Lieder, einfach Musik zu hören. Und ich muss euch sagen, ganz besonders habe ich mich immer auf den Montag gefreut. Und ich sage euch warum. Weil Montag war die aktuelle Predigt von Sonntag in Thayingen online. Und das war ein besonderes Gefühl. Man ist in einer ganz anderen Welt, sieht orthodoxe Juden ein- und aussteigen und andere Menschen, Araber und so weiter. Und doch hat man das Gefühl oder den Eindruck, man ist kurz in Thayingen live im Gottesdienst dabei gewesen. Das war immer was Tolles. Und ich muss sagen, der Gottesdienst zur Mitgliederaufnahme, der hat mich ganz besonders berührt. Ich habe mich so gefreut für euch und mit euch. Ich glaube, es gibt kaum eine größere Freude, als wenn Menschen zu Jesus finden, sich verbindlich einer Ortsgemeinde anschließen. Und die Zeugnisse, die haben mich so bewegt und so berührt und haben mich einfach so gefreut, dass Gott seine Gemeinde baut, dass Gott sein Reich baut, hier und an verschiedenen Orten. Und was mir auch deutlich wird, ist, dass wir in einer sehr außergewöhnlichen Zeit leben. Auf der einen Seite sehen wir, wie Gott Menschen zu sich ruft, wie er seine Gemeinde baut, wie das Evangelium gepredigt wird, alle Nationen. Aber zur gleichen Zeit sehen wir auch die vielen Krisen in dieser Welt. Wir sehen die weltweiten Terroranschläge. Wir sehen zum Beispiel die zunehmende Christenverfolgung, die Konflikte im Nahen Osten, die Flüchtlingsströme. Und ich habe nicht vor langer Zeit so ein Interview gehört. Dort ging es um die Sicherheitskonferenz in München. Das war im Radio. Und da sagte ein Teilnehmer, Krisen hat es schon immer gegeben. Das ist für uns an diesen Konferenzen nichts Neues. Was aber neu ist, ist die Anzahl der Krisen. Und wir können uns nicht erinnern, dass wir jemals so viele Krisen beobachtet haben wie jetzt in dieser Zeit. Ihr Lieben, Gott sind diese Krisen nicht egal. Und vor allem sind Gott die Menschen, die unter diesen Krisen leiden, nicht egal. Und deshalb ist es so entscheidend, wie wir diese Dinge sehen. Welche Sicht wir auf die Ereignisse in dieser Welt haben, aber auch welche Sicht wir über Gott haben, wie wir über Gott denken. Ich kenne Christen, die sind so sehr auf die schlechten Nachrichten fokussiert und sie können sich da so richtig hineinsteigern, sich über das Böse so richtig ereifern. Aber was glaubt ihr, was passiert, wenn wir ständig in die Dunkelheit blicken und ständig mit diesen Ereignissen beschäftigen? Was glaubt ihr? Wir hören auf zu leuchten, nicht wahr? Aber genau das ist unsere Aufgabe. Licht zu sein, Hoffnung zu wecken, den Menschen der Welt zeigen, dass es eine gute Botschaft inmitten dieser vielen schlechten Nachrichten gibt. Und das, ihr Lieben, können wir nur, wenn wir auf Jesus blicken. Wenn wir auf seine Heiligkeit blicken. Wenn wir auf seine Größe schauen. Und das ist, was wir heute Morgen ganz bewusst gemeinsam tun wollen. Anhand eines Bibeltextes aus Jesaja Kapitel 6, die Verse 1 bis 8. Und ich möchte aus Jesaja Kapitel 6 zunächst mal die ersten 4 Verse lesen. Jesaja 6, Kapitel 6, die Verse 1 bis 4. Für einige von uns wird das ein bekannter Text sein, aber ich hoffe, dass Gott einfach ganz deutlich auch durch diesen Text heute zu uns reden kann. Jesaja 6, 1 bis 4. Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron. Und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckten sie ihr Angesicht. Mit 2 bedeckten sie ihre Füße. Und mit 2 flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Unser Text beginnt hier mit den Worten im Vers 1, im Todesjahr des Königs Usia. Lasst mich euch etwas über diesen König Usia sagen. In Deutschland sind wir es gewohnt, alle 4 Jahre eine neue Bundesregierung zu wählen. Und wenn eine Bundeskanzlerin oder ein Bundeskanzler sich in der 3., 4. oder sogar 5. Amtsperiode befindet, dann ist das schon eine herausragende Leistung, etwas Besonderes. Das heißt, wenn jemand heute 16, gar 20 Jahre regiert, dann ist das eine Menge. Der König Usia herrschte nicht 16 Jahre, nicht 20 Jahre über Israel, sondern sage und schreibe 52 Jahre lang. Man muss sich das mal vorstellen. 52 Jahre lang kannte das Volk Israel keinen anderen König als den König Usia. Und aus dem Buch Könige wissen wir, dass er ein guter König war. Es heißt nämlich dort, und er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Und wir wissen aus den Büchern der Könige, immer wenn das Volk Israel einen guten König hatte, dann ging es auch dem Volk gut. Doch nun ist dieser gute König gestorben. Und das Volk war verunsichert. Und die Menschen fragten sich, was passiert mit uns? Wie wird es mit uns weitergehen? Und genau in dieser Situation, in dieser Phase, bekommt Jesaja eine Vision. Und er sieht, wer der eigentliche König ist. Ihr Lieben, durch die Menschheitsgeschichte hindurch sind Könige gekommen und gegangen. Leiter sind gekommen und gegangen. Präsidenten sind gekommen und gegangen. Das war früher so, das ist heute so und das wird immer so sein. Doch ein König wird immer bleiben und seine Herrschaft wird immer bestehen bleiben und sein Name ist Jesus Christus und ihn ehren wir. Im Vers 2, da wird uns die Umgebung beschrieben. Wir lesen hier von Seraphim, die standen über ihn und sie lobten ihn. Das ist die einzige Stelle in der Bibel, in der wir etwas über die Seraphim erfahren. Und wenn wir nicht das Lied singen würden, großer Gott, wir loben dich, vielleicht würden wir nie etwas von diesen Seraphim hören, denn dort singen wir in der 2. Strophe, alles, was dich preisen kann, Cherubim und Seraphim, stimmen dir ein Loblied ein. Dieses Wort Seraph bedeutet brennen. Das sind also feurige oder brennende, feurige Wesen gewesen. Man kann sie auch zu den Engeln zählen. Und das ist, was sie in der Gegenwart Gottes machen. Sie beten Jesus an. Sie rufen heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Und wir sehen, dieses Wort heilig kommt hier nicht nur einmal vor, auch nicht 2-mal, sondern 3-mal. Und das unterstreicht nochmal die Bedeutsamkeit der Heiligkeit Gottes. Und heilig bedeutet einfach, dass Gott unvergleichlich ist, dass er einzigartig ist, dass er einmalig ist. Niemand kommt an Gott heran. Und das ist, was die Engel tun. Sie beten ihn an, sie loben ihn, sie rufen: Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Das bedeutet, Jesaja sah in dieser Vision, dass jemand angebetet wurde, dass jemand gepriesen wurde. Und das lesen wir hier nicht in dem Jesaja-Text, aber vielleicht hat Jesaja in diesem Moment etwas erkannt. Vielleicht hat er in diesem Moment etwas realisiert. Und zwar folgendes: dass Anbetung stattgefunden hat, mit ihm oder ohne ihn. Das heißt, Jesus wurde nicht erst dann angebetet, als Jesaja auftaucht in dieser Vision. Er wurde schon vorher angebetet. Und das ist etwas, ihr Lieben, das uns demütig machen sollte. Unser König Jesus wird nicht erst dann angebetet, wenn wir uns dafür entscheiden, in den Gottesdienst zu gehen. Er wird nicht erst dann angebetet, wenn wir uns entscheiden, ein Lied für ihn zu singen. Bitte versteht mich nicht falsch. Wir werden eingeladen, in seine Gegenwart zu kommen, und Gott wird geehrt, wenn wir ihn mit reinen Herzen anbeten durch Lieder. Aber er ist auf unseren Lob nicht angewiesen. Im Grunde genommen braucht er keine Band, keinen Chor, keinen Sänger. Die ganze Schöpfung betet ihn an. Im Psalm 148 lesen wir: Halleluja, lobt den Herrn vom Himmel her, lobt ihn in den Höhen, lobt ihn alle seine Engel und alle seine Heerscharen, lobt ihn Sonne und Mond, lobt ihn alle leuchtenden Sterne, lobt ihn alle Himmel der Himmel und alle Meere oder Wasser, die ihr überhalb des Himmels seid. Gott hat die ganze Schöpfung betet ihn an. Es gibt Astronomen, die sind total erstaunt über die Größe des Universums. Und einige sagen, es muss in diesem Universum noch anderes Leben geben. Und das ist ihre Argumentation. Sie sagen, wenn das Universum nur für uns Menschen bestimmt ist, dann ist das Universum viel zu groß. Es hätte gar nicht so groß sein müssen. Und dann müssen wir sagen, das stimmt. Wenn das Universum nur für uns bestimmt ist, dann ist es viel zu groß. Aber wenn die Astronomen den wahren Grund für das Universum kennen würden, dann hätten sie kein Problem mit der Größe des Universums. Denn das Universum ist nicht dazu da, damit wir Menschen einen Ort zum Leben haben, sondern es ist da, um mit ihrer Größe, mit ihrer Weite, mit ihren Galaxien, mit ihrer Schönheit Jesus zu verherrlichen. Und dafür ist es überhaupt nicht so groß. Dafür hat es genau die richtige Größe. Jede Rose, die blüht, jede Knospe, die aufspringt, jeder Vogel, der durch die Luft flattert, jede Welle, die gegen einen Felsen schlägt, jeder Schneeflocken, der vom Himmel herabschwebt und weich auf die Erde fällt, jeder Blitz und jeder Wind, der durch die Bäume weht, jedes Kind, das lacht, jedes Baby, das weint, ist ein Zeugnis der Herrlichkeit Gottes, und dazu noch die 100 Millionen von Engeln und die Seraphim, die in seiner Gegenwart sind und rufen: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Und das ist, was Jesaja gesehen hat. Was für eine gewaltige Vision. Es ist, als ob Gott ihm sagen wollte: Jesaja, ich verstehe, dass du um den König Usia trauerst. Er war ein guter König. Aber vergiss mal diesen König für einen Moment. Ich will dir etwas zeigen, das viel größer ist. Ich will dir den Thron zeigen. Und Jesaja durfte diesen Thron sehen. Was ich so besonders finde, ich habe mir diese Frage gestellt, auch in der Vorbereitung, ist: was bringt dich und mich dazu zu zweifeln, dass Jesus auf dem Thron ist und regiert? Ist es dann, wenn unsere Gebete vielleicht nicht erhört werden? Ist es dann, wenn unsere Kinder nicht den Weg mit Jesus gehen? Ist es dann, wenn wir einen lieben Menschen verlieren? Oder sind es die aktuellen Nachrichten, die bei uns die Frage aufkommen lassen: Jesus, bist du eigentlich immer noch auf dem Thron? Und was ich in unserem Bibeltext so besonders finde, ist der Zeitpunkt, wann Jesaja diese Vision gesehen hat. Als nämlich der König Usia starb, als die Lage in Israel unsicher war. Und zwar nicht nur politisch, sondern auch geistlich. Und die Menschen sich fragten: wie wird es weitergehen? Und mir gefällt es, wie Gott darauf antwortet. Er sagt nicht, Jesaja, erzähl mir ein bisschen, was so in dir vorgeht. Erzähl mir etwas über deine Gefühle. Nein, er kommt und sagt, Jesaja, ich zeig dir etwas, das viel, viel größer ist. Ich zeig dir den Thron. Ihr Lieben, ich weiß, jeder von euch, jeder von uns hat seine eigene Last zu tragen. Und diese Lasten können, nicht können, sie sind real. Und sie können auch manchmal sehr, sehr schwer sein. Und eine Gemeinde ist auch dazu da, um die Lasten des anderen zu tragen. Was ich aber heute Morgen sagen möchte und was das Wort Gottes zu uns sagen möchte, ist, dass die Lösung für unsere Probleme nicht immer darin besteht, sich noch mehr mit dem Problem zu beschäftigen, sich noch mehr auf das Problem zu konzentrieren, sondern auf Gott zu schauen, auf Jesus zu schauen, auf seine Heiligkeit zu schauen. Mir gefällt das so sehr, wie der Psalmist David in Psalm 27, Vers 4 sagt, eines habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich. Der hatte nur eine einzige Bitte. Könnt ihr euch das mal vorstellen? Eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich. Zu wohnen im Hause des Herrn alle Tage meines Lebens, um seine Freundlichkeit anzuschauen, um nachzudenken in seinem Tempel. Das war alles, wofür er gebetet hat. Er wusste, das ist die Antwort für alle Probleme, die ich habe. Ihr Lieben, lass uns mal an unsere Gebete denken. Nehmen wir mal allein die Gebete der letzten Woche. Was ist das eine, worum du Gott bittest? Immer und immer wieder. Unsere Gebete sagen nämlich sehr viel über uns aus. Die Bitten, die wir vor Gott bringen, zeigen uns, was uns wichtig ist, was wir schätzen, wo unser Herz ist. Was ist das eine, worum du Gott immer bittest, immer und immer wieder? Und das Wunderbare ist heute Morgen, das möchte ich auch weitergeben, ist, dass wir als wiedergeborene Christen, diejenigen von uns, die bekehrt sind, die Jesus kennen, wir müssen nicht irgendwo nach draußen gehen und nach Gott suchen. Wir müssen nicht auf irgendwelche außergewöhnliche Visionen warten, obwohl sie Gott auch heute noch schenkt. Nein, Jesus Christus lebt in uns. Und deshalb können wir jederzeit in seine Gegenwart kommen. Und ich möchte euch zu etwas ermutigen, vielleicht sogar herausfordern. Vielleicht ist es etwas, was du noch nie getan hast. Aber nimm dir doch in der kommenden Woche Zeit, in die Gegenwart Jesu zu kommen, um ihn anzubeten, um ihn zu loben, um über ihn nachzudenken. Versuch mal, zu ihm zu kommen, ohne um irgendetwas zu bitten. Gebrauche wenige Worte, aber sag ihm, wie sehr du ihn schätzt, wie sehr du ihn bewunderst. Lies diese Stellen aus Jesaja 6 oder Offenbarung 4, 5, wo die Größe, die Herrlichkeit und die Heiligkeit Jesu beschrieben wird. Wir brauchen das, diesen Blick auf Jesus, gerade in unserer heutigen Zeit, um eine richtige Perspektive zu bekommen. Denn die Wahrheit ist, wenn wir nicht auf Jesus schauen, wir werden auf andere Dinge schauen. Auf Dinge, die weniger wichtig sind, die weniger wert sind. Und das ist mein erster Punkt. Gottes Heiligkeit ist nicht zu fassen. Und wir kommen zum nächsten Punkt. Gottes Heiligkeit deckt Schuld auf. Und dazu lesen wir die nächsten Verse. Gottes Heiligkeit deckt unsere Schuld auf. Wir lesen die Verse 5 bis 7. Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir und er hielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte meinen Mund damit und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt. Deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Erstmal so weit. Eigentlich eine interessante Situation. Jesaja sieht die Größe, er sieht die Heiligkeit Jesu, er sieht den Thron. Er hört auch die Engel singen. Er beobachtet, wie sie Jesus anbeten. Zu ihm rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Und ich habe eine Frage an euch. Welche Reaktion hättet ihr jetzt von Jesaja erwartet? Denkt mal darüber nach. Und ich würde euch gern sagen, welche Reaktion ich jetzt von ihm erwartet hätte. Ich hätte jetzt gedacht, er würde mit einstimmen in das Lob. Aber das ist nicht der Fall. Er fängt nicht an, Gott zu loben. Er fängt nicht an, irgendwie begeistert über die Größe Gottes zu sein. Nein, seine Reaktion ist eine völlig andere. Er ist zu Tode erschrocken. Er ist bestürzt. Und er sagt, wehe mir. Und er bezeichnet sich als ein Mann mit unreinen Lippen. Und Jesaja wusste, dass unreine Lippen aus einem unreinen Herzen kommen. Und deshalb sagt er, ich bin verloren. Geschwister, wenn Gott in seiner Heiligkeit Menschen begegnet, wenn Gott durch seinen Geist Menschen anspricht, dann erkennt der Mensch seine Sündhaftigkeit. Dann erkennt er seine Sünde. Erinnert ihr euch an Petrus? Bei diesem Wunder vom Fischfang, als er die Heiligkeit Jesu sah, sagte er, geh von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Hiob sagt am Ende, nachdem er die Heiligkeit Gottes erlebt in seinem Leben, sagt er, vom Hörensagen habe ich von dir gehört. Jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Darum verwerfe ich mein Geschwätz und bereue in Staub und Asche. Einige Menschen oder viele Menschen können es sich kaum vorstellen, wie schrecklich es sein wird, Gott zu sehen. Manche Menschen sagen, wenn ich erstmal in den Himmel komme, ich werde Gott schon meine Meinung sagen. Nein, nichts wird man Gott sagen. Johannes sagt in Offenbarung, und als ich ihn sah, er meint Jesus damit, fiel ich vor seinen Füßen wie tot. Es gibt niemanden in unserem Leben, den wir ernster zu nehmen haben, als den heiligen, lebendigen Gott. Schaut mal, wie anders Gott in unserer Kultur dargestellt wird. Fast immer ist die Rede vom lieben Gott. Ach du lieber Gott, es ist schon 8 Uhr. Ach du lieber Gott, ich bin spät dran. Immer wieder heißt es, ach du lieber Gott, ach du lieber Gott. Der liebe Gott ist kein lieber Gott. Der liebe Gott existiert nur in den Köpfen der Menschen, die ihn verniedlichen, die ihn verharmlosen wollen, die ihn süß machen wollen. Aber das ist nicht der Gott der Bibel. Der Gott der Bibel ist ein heiliger, ein lebendiger, ein ewiger Gott. Gott sei Dank geht unser Text hier nicht zu Ende, sondern wir sehen in den nächsten Versen, wie Gott für Jesaja eine Lösung schafft. Jesaja erkennt seine Sündhaftigkeit und dann lesen wir von einem Seraphim, der zu ihm zugeflogen kommt und seine Lippen mit einer glühenden Kohle berührt. Jesajas Schuld wird gesühnt. Sie wird weggebrannt. Gott kann nicht so tun, als sei nichts gewesen. Gott kann nicht die Sünde einfach beiseite legen. Nein, in seiner Heiligkeit muss er Sünde bestrafen. Und die Wahrheit ist, so wie Jesaja, sind wir alle Sünder. Und unser Problem besteht nicht lediglich darin, dass wir einige Fehler in unserem Leben gemacht haben. Oder dass wir in unserem Leben einige Entscheidungen, falsche Entscheidungen getroffen haben. Nein, wir haben ein viel tieferes Problem, dass wir tief in unserem Innern sündig sind, verdorben sind. Dass wir unser eigenes Leben führen wollen, unabhängig von Gott. Aber wir können Gott für seine Gnade danken, dass er auch für uns eine Lösung geschaffen hat, indem er sein teuerstes, sein bestes, sein kostbarstes, seinen Sohn auf diese Erde gesandt hat. Und nachdem Jesus auf die Erde gekommen ist und ein sündloses Leben lebte, ging er stellvertretend für uns, für dich und für mich, ans Kreuz von Golgatha. Und dort am Kreuz hat Jesus etwas Unglaubliches getan. Dort hat er alle unsere Schuld, alle unsere Sünden auf sich genommen. Jesus ist dann gestorben, er wurde begraben, aber er ist nicht im Grab geblieben. Und das ist die gute Nachricht, sondern er ist am dritten Tag siegreich von den Toten auferstanden. Und deshalb lebt Jesus auch heute noch und macht dieses gewaltige Angebot. Und sagt, ihr Menschen, kommt zu mir. Er reicht heute noch unsere Hand, seine Hand da und sagt, ihr Menschen, ich vergebe euch eure Sünden. Und wenn wir zu Jesus kommen und ehrlich vor ihm sind und unsere Sünden bekennen, dann vergibt er uns, dann reinigt er uns. Und weil Jesus lebt, weil er auferstanden ist, dürfen wir ihn einladen in unser Leben und dann werden wir zu Kindern Gottes und wir bekommen ein neues, ewiges Leben. Was für eine Botschaft. Im Mai wird in Israel an die Soldaten gedenkt, die seit 1948 gefallen sind, ums Leben gekommen sind. Das ist der Yom HaZikaron in Israel. Und unsere Lehrerin hat dann diesen Tag ausführlich erklärt. Und sie sagte, es gibt einen Satz in Israel, den jedes Kind kennt. Sie nehmen sozusagen diese Wahrheit oder diesen Satz mit der Muttermilch auf. Und der Satz lautet, Bemutam tzivu lanu et hachaim. Und das bedeutet, durch ihren Tod ist uns Leben gegeben worden. Weil sie für uns gestorben sind, dürfen wir leben. Und sie hat das dann weiter erklärt und sagte, schaut, es gibt nichts Kostbares in unserem Leben, außer das Leben selbst. Aber wenn wir etwas lieben, dann sind wir sogar bereit, das Kostbarste dafür zu geben. Unser eigenes Leben. Und als sie dann weiter und weiter erklärte und irgendwann mal zum Ende kam, ihr kennt diese Situation wahrscheinlich auch, wenn der Heilige Geist einen mahnt und dann schlägt das Herz auch etwas schneller. Und dann hatte ich einfach den Eindruck, dass ich dazu was sagen soll. Sie wissen, dass ich an Jesus glaube, dass ich Christ bin. Und dann habe ich meine Hand gehoben und dann habe ich gesagt, wisst ihr eigentlich alle, warum wir als gläubige Christen uns so verbunden fühlen mit euch Juden, mit Israel? Und sie war, ja, warum? Ich habe gesagt, weil es einen Juden gibt, der genau dasselbe für uns getan hat. Und sie hatte vorher noch die Worte Opfer erklärt und was es heißt, das Opfer. Und sie hat es gern, wenn wir dann diese Worte auch benutzen, wenn wir dann selber reden. Opfern Lehakriv, Opfer Hakrava. Und ich sagte, weil Jesus Christus sein Leben als Opfer für uns dahin gegeben hat. Weil er sein Leben für uns gelassen hat. Und wahrscheinlich vor Aufregung habe ich einfach gestoppt. Obwohl ich eigentlich wusste, was ich weiter sagen wollte. Und dann sagte sie, der Rudi erklärt uns gerade den christlichen Glauben. Rudi, würdest du uns noch erklären, warum Jesus das getan hat? Und das Einzige, was ich auf Hebräisch kannte, war Vergebung und ewiges Leben. Und dann habe ich gesagt, damit wir alle ewiges Leben haben können. Damit wir Vergebung haben können. Ich habe überhaupt erstaunt über dieses letzte halbe Jahr. Das ist eine offene Lehrerin, wie sie einfach uns neue Begriffe beigebracht hat. Und sie möchte, dass wir dann diese Begriffe gebrauchen, wie zum Beispiel Freiheit, Werte, Frieden. Und sie sagt dann immer, jeder sagt jetzt mal, was für ihn Frieden heißt. Jeder sagt jetzt mal, was für ihn der höchste Wert ist. Und dann war die Erste dran und sie sagte, mein höchster Wert ist, eine jüdische junge Frau zu sein, eine Jüdin zu sein. Und dann kam der Nächste dran und sagte, ja, das ist auch mein höchster Wert. Und dann kam der Nächste dran und sagte, Pluralismus, kam aus Amerika. Und dann kam der Nächste dran, sagte, Familie ist mein höchster Wert. Und dann sagt sie, Rudi, was ist dein höchster Wert? Und als Christ muss man ja gar nicht lange darüber nachdenken, nur daran denken, was Jesus über das höchste Gebot gesagt hat. Ich habe gesagt, Gott zu lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all meiner Kraft und meinen Nächsten wie mich selbst. Das ist der höchste Wert meines Lebens. Und sie wandte sich dann so an die Klasse und sagte, wisst ihr, was Rudi eigentlich gerade gesagt hat? Und sie sagte, das ist so die Zusammenfassung, das ist der Ethos des Tanachs, des Alten Testamentes. Und dann Frieden. Was ist für dich Frieden? Frieden ist für mich, Frieden mit Gott zu haben und mit den Menschen. Das heißt für mich Frieden. Und so zum Ende unseres Ulpans, da wurde darüber diskutiert. Sie sagte, wir haben zwei neue Worte gelernt, Vorteile, Nachteile. Und sie sagte dann, im Knesset wird darüber jetzt debattiert, ob der Sonntag in Israel auch zu einem Feiertag wird. Und dann dachte ich, was soll ich dort als Ausländer sagen? Sie sagt, ist das gut für Israel oder ist das nicht gut für Israel? Und dann dachte ich, ich sage einfach nichts dazu, weil es ist schwer, von außen zu sagen, was gut für Israel ist. Und so hat jeder seine Meinung gesagt und dann sagte sie, Rudi, du hast deine Meinung noch nicht gesagt. Und dann habe ich gesagt, es ist für mich als Deutscher schwer zu sagen, ob es für Israel gut ist, Sonntag frei zu haben oder nicht. Und außerdem, ich sage, ich bin kein Israeli und ich bin auch kein Jude. Und dann rufen einige von hinten, noch nicht, du bist noch kein Jude. Dann habe ich gesagt, ich sage, aber ich kann euch sagen, warum wir den Sonntag heiligen, warum wir am Sonntag nicht arbeiten. Es hat nichts einfach mit der Kultur zu tun, sondern wir glauben, dass an diesem Tag der Messias auferstanden ist, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und deshalb arbeiten wir an diesem Tag nicht. Und das hat mich dann so bewegt, so am Ende, als ich dann gesagt habe, ich bin noch kein Jude, die sagen, du bist noch nicht Jude, denn eigentlich bist du genauso, wie ein Jude sein sollte. Und für mich ist das einfach wichtig zu sagen, nein, ich habe keine Ursprünge, zumindest weiß ich davon nichts, aber ich lebe so und das ist mir wichtig, weil ich an Jesus glaube und weil die Bibel für mich nicht nur aus dem Neuen Testament besteht, sondern auch aus dem Alten Testament. Aber jetzt habe ich einen Ausflug gemacht, den ich eigentlich, zum Ende. Wir kommen zum letzten Punkt. Gottes Heiligkeit motiviert zum Dienst. Und dazu lesen wir den Vers 8 aus Jesaja Kapitel 6, den Vers 8. Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen, wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Nachdem Jesaja die Heiligkeit Jesu sah, den Thron sah, nachdem er seine eigene Unvollkommenheit erkannte und Vergebung dafür bekommen hat, kommt jetzt der Auftrag, kommt jetzt die Einladung. Und zwar in Form von einer Frage. Und mich hat das irgendwie in der Vorbereitung berührt, weil wer von euch hätte von so einem heiligen, allmächtigen, großen Gott so eine Frage erwartet? Überlegt mal, Gott hat niemanden von uns gebraucht, um das Universum zu schaffen. Er brauchte weder Albert Einstein dafür, noch dich oder mich. Er sprach und es geschah. Er wusste ganz genau, wie man den Menschen schafft und er wusste, wie man dieses atemberaubende, großartige Universum schafft. Aber hier, wo es um diesen Auftrag geht, ladet er uns ein und sagt, wen soll ich senden? Vielen Dank. Wer wird für uns gehen? Gott ist Herr. Er hat es nicht nötig, seiner Schöpfung Fragen zu stellen oder eine Einladung weiterzugeben. Er kann befehlen und die Schöpfung muss gehorchen. Aber ich bin überzeugt, dass Gott hier mit dieser Frage dem Jesaja eine Chance ermöglicht, sich freiwillig für den Auftrag zu melden, zu sagen, hier bin ich, sende mich. Und das ist genau das, was Jesaja sagt. Nachdem er seine Sünden erkannt hat, Vergebung bekommen hat, mir scheint, als ob er gar nicht anders kann, als zu sagen, hier bin ich, sende mich. Und mir gefällt diese klare und unmittelbare Antwort. Er sagt nicht, ich gehe erst mal nach Hause und dann denke ich darüber nach und vielleicht komme ich nach einigen Monaten wieder und sagt, nein, er sagt, hier bin ich, sende mich. Ihr Lieben, und das ist eine Frage, davon bin ich überzeugt, die Gott uns auch heute Morgen stellt, die er dir und mir stellt. Es ist unmöglich, eine Begegnung mit Jesus zu haben, seine Freundlichkeit zu sehen, Vergebung zu empfangen und nicht diese Frage zu hören, wen soll ich senden, wer wird für uns gehen? Dieses Wort senden heißt auf Lateinisch Missio. Und daher haben wir die Worte Mission oder Missionar. Das sind sozusagen biblische Begriffe. Doch oftmals ist es so, wenn wir das Wort Mission oder Missionar hören, dann denken wir an Länder, die ganz weit weg sind. Indien, China, Afrika. Doch Mission bedeutet weit mehr. Mission bedeutet ganz einfach, im Auftrag des Herrn unterwegs zu sein. Völlig egal, wo du lebst. Völlig egal, welchem Beruf du nachgehst. Wenn du ein Christ bist, dann bist du im Auftrag des Herrn unterwegs. Kurz vor unserer Ausreise nach Israel vor einem Jahr, da hatten wir ein Gespräch mit unserem Missionsleiter. Und dann erzählt er uns, dass jedes Jahr junge Leute sich an diese Mission wenden und einen Auslandsdienst machen wollen. Meistens einen Kurzeinsatz für ein Jahr oder so. Und dann ist es ihm wichtig, sich mit den jungen Leuten zu treffen, sie kennenzulernen, nach ihren Motiven zu fragen. Und er sagte uns, das ist, was 99%, wirklich fast alle junge Leute sagen, wenn ich sie frage, warum wollt ihr ins Ausland gehen? Sie sagen, ich möchte dieses Jahr für Gott investieren. Und ich so auf dem ersten Blick, so dachte ich mir, was für ein guter Wunsch. Aber er setzte dann fort und sagte, und ich stelle dann immer die Frage, und für wen möchtest du die anderen Jahre deines Lebens investieren? Na, das ist schön und gut, dass du dieses Jahr für Gott einsetzen möchtest, aber was ist mit den anderen Jahren deines Lebens? Und ich frage mich, woher kommt diese Denkweise her? Dieser Teil, der ist für Jesus und dieser Teil ist für mich. Dieses Jahr ist für ihn, diese Jahre sind für mich. Und dann erwarten wir, dass Gott auch noch zufrieden ist. Schließlich gebe ich ihm ja wenigstens ein Jahr meines Lebens zur Verfügung. Und ich möchte die jungen Leute überhaupt nicht verurteilen, denn irgendwo kommt ja diese Denkweise her. Und dann frage ich mich, was haben wir ihnen da vorgelebt? Was haben wir ihnen beigebracht? Paulus sagt in Korinther, Christus ist für uns gestorben, damit wir nicht mehr für uns selbst leben, sondern für den, der für uns gestorben ist. Das heißt, unser ganzes Leben gehört ihm. Nicht nur, wenn ich in einem bestimmten Beruf bin oder in einem bestimmten Land bin. Und mir hat Gott das so deutlich gemacht vor einem Jahr, als wir vor etwas mehr als einem Jahr, als wir hier weggezogen sind aus Thayngen, dann hatten wir noch so ein Zeitfenster von 7 Monaten. Und dann habe ich eine Arbeitsstelle gefunden bei einer Hydraulikfirma bei Gummersbach. Und als ich dann angefangen habe, dort zu arbeiten, als Hilfsarbeiter, war eine einfache Arbeit im Lager, dann hat Gott so deutlich zu mir gesprochen. Und er sagte zu mir, Rudi, diese Firma und die Menschen, die dort arbeiten, sind mir wichtig. Und deshalb bist du nicht nur in Israel als Gesandter unterwegs, sondern du bist dort in dieser Firma genauso in meinem Auftrag unterwegs. Und deshalb ist es mir so klar geworden, für die Menschen dort zu beten, die Firma zu segnen, ganz besonders für die Menschen zu beten, die Jesus noch nicht kennen. Und ich hatte 2 Mitarbeiter, die waren mir, mit denen habe ich so enger zusammengearbeitet, auch Russlanddeutsche. Einer hieß Valera, der andere Viktor. Und mit Valera konnte man leicht reden, über viele Themen, aber der Viktor war so eher verschlossen. Aber Gott hat mir aufs Herz gelegt, gerade für den Viktor zu beten, regelmäßig für ihn zu beten. So, das war kurz vor Schluss, wo wir nach Israel ausreisen sollten. Da dachte ich mir, irgendwie hat sich nichts ergeben, aber wenigstens möchte ich ihn fragen, ob er Christ ist. Und so habe ich gebetet, dass Gott mir eine Möglichkeit schenkt und dann ist es so gewesen, dass wir dann unsere Frühstückspause fertig gemacht haben und plötzlich standen nur er und ich dort im Bad und haben uns die Hände gewaschen. Und dann dachte ich, das ist eine Gelegenheit. Und ich wollte gerade reden und dann sagte er, Rudi, ich muss dir was sagen. Er sagte, ich habe mich letzten Sonntag bekehrt. Ich bin jetzt ein Gotteskind. Und wenn irgendetwas nicht so war in unserer Zusammenarbeit, möchte ich bei dir um Vergebung bitten. Ich habe gesagt, da ist nichts gewesen und ich habe mich einfach so gefreut. Und ich sage nicht, es sind jetzt meine Gebete gewesen und nur meine. Ich weiß, habe später erfahren, dass er auch gläubige Verwandte hat, aber es hat mich so gefreut, dass Gott irgendwie auch meine Gebete gebrauchen konnte, um diesen Menschen zu sich zu führen. Und ich finde das so spannend, als Gesandter in diesem Bewusstsein mit Jesus zu leben. Weil letztendlich ist es ja er in uns, der diese Dinge bewirkt. Jeden Morgen bete ich, Herr, danke für diesen neuen Tag. Es ist nicht mein Tag, es ist dein Tag. Und weil du für mich gestorben bist, möchte ich mich dir heute zur Verfügung stellen. Hier hast du meinen Verstand, meine Hände, meine Füße. Mach damit, was du möchtest, zu deiner Ehre. Jesus wird zum Ziel kommen und er möchte dich und mich heute diese Frage stellen. Wer wird für uns gehen? Wen soll ich senden? Die Frage ist, wie wirst du auf diese Frage antworten? Heute Abend geht die Europameisterschaft zu Ende. Und es gibt ja im Fußball so ganz besondere, ungeheure Momente, so spannende Momente. Die habe ich auch schon durchgemacht in diesem Turnier. Aber heute ist ja das Endspiel. Da spielt ja Frankreich gegen die Schweiz. Lass uns einfach ein bisschen träumen. Und jetzt stellt euch mal vor, heute Abend, es ist die 85. Minute. Es steht 1:1 zwischen Schweiz und Frankreich. Und da greift die Schweiz nochmal richtig an. Letzten 5 Minuten geben sie nochmal alles. Und dann läuft Shaqiri auf das Tor zu, auf den gegnerischen Strafraum. Und die zwei Verteidiger, die Franzosen, sie können sich irgendwie nicht einigen. Er umdribbelt sie und steht alleine vorm Tor. Der Torwart hüpft nach rechts und links, versucht zu retten, was nicht zu retten ist. Millionen von Schweizern fiebern vor dem Fernseher mit und fragen sich, was wird jetzt passieren? Jetzt der Jubelschrei, der ist schon quasi im Mund. Und plötzlich setzt sich Shaqiri hin und sagt, ja, den kann ich auch noch in 5 Minuten reinschießen. Was wird da los sein? Die ganze Schweiz wird wahnsinnig. Er darf sich hier nicht mehr blicken lassen. Was erlaubt er sich dort? Kurz vor Schluss. Aber was ist das für ein Moment? Dieser entscheidende Moment, kurz vor Schluss, diese Chance. Dieser Moment hat eine besondere Spannung. Und die Spannung heißt jetzt oder nie. Und die Griechen hatten dafür ein Wort. Sie hatten für die Zeit 2 verschiedene Worte, Chronos und Kairos. Kairos, das ist die Zeit, die man messen kann, die abläuft. Wenn wir schon langsam auf die Uhr gucken, das ist so der Chronos. Aber Kairos, das ist dieser spannende Moment. Das ist diese geballte Anspannung. Und die kann man nicht messen. Und die Griechen haben dafür dieses Wort Kairos. Und das war gleichzeitig auch ein Gott. Es war ein junger Gott, hatte Flügel an den Füßen und der stand vor dem Olympiastadion. Und die Griechen, wenn sie dann ins Stadion gingen, dann wussten sie, dieser Kairos wird dann irgendwann mal über das Stadion fliegen und dann haben wir die Chance. Die müssen wir packen. Ich denke, heute Abend ist uns fast allen egal, wer da den Kairos hat. Denn im Finale steht Portugal gegen Frankreich. Nicht Deutschland und auch nicht die Schweiz. Aber was noch viel, viel wichtiger ist, und hier möchte ich uns zum Schluss alle nochmal ansprechen. Jede Generation, jede Gemeinde steht unter einem Kairos. Nicht dieser Götze, nein, unter dieser Gelegenheit. Denn in 100 Jahren wird es uns alle nicht mehr geben. Der Kairos ist dann vorbei. Aber jetzt haben wir noch die Gelegenheit. Jetzt sind wir noch am Leben. Und keiner von uns weiß, wie viele Jahre er noch hat. Ich weiß nicht, wie viele Jahre der Herr für mich noch vorgesehen hat, aber ich möchte bis zum letzten Atemzug meinen Herrn verkündigen. Jetzt habe ich noch Kairos, verstehst du? Genauso hast du jetzt noch Kairos. Und so möchte ich einfach alle Generationen heute ansprechen, die junge Generation, die ältere Generation. Liebe FEG Thayingen, jetzt habt ihr noch Kairos. Jetzt habt ihr noch diese Gelegenheit und deshalb lasst euch für Jesus anzünden. Lasst euch für Menschen anzünden, die ihn noch nicht kennen. Betet für Menschen hier im Ort, für die vielleicht noch nie gebetet wurde. Und das wird einen Unterschied in ihrem Leben machen. Zunächst mal ist jede Generation für ihre Generation zuständig. Aber ich habe auch schon erlebt, wie junge Menschen, wie Jugendliche ihre Eltern in den Himmel gebetet haben. So einen Fall hatten wir in unserer Heimatgemeinde vor kurzem. Aber oftmals auch erlebt, wie die Älteren, wie Großeltern ihre Enkel in den Himmel gebetet haben. Versteht ihr? Jetzt habt ihr noch Kairos. Jetzt habt ihr noch die Gelegenheit. Und wir wissen nicht, wie lange wir diese Gelegenheit noch haben. Und deshalb lasst uns diese Gelegenheit packen zur Ehre Gottes. Der erste Punkt war, die Heiligkeit Gottes ist nicht zu fassen. Der zweite, die Heiligkeit Gottes deckt Schuld auf. Und der dritte Punkt, die Heiligkeit Gottes motiviert zum Dienst. Und die Frage darfst du heute Morgen beantworten. Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Lass uns mitnehmen lassen von Jesus in diesen Dienst. Amen. Ich möchte noch gern mit uns beten. Herr Jesus Christus, ich möchte dir ganz herzlich Danke sagen für diesen Morgen. Ich möchte dir Danke sagen für dein Wort, dass du uns erinnert hast, Herr, dass du das letzte Wort hast über die Geschehnisse in dieser Welt, auch wenn es manchmal nicht so aussieht, du sitzt auf dem Thron. Und ich möchte dich bitten, dass du uns diesen Blick schenkst, dass du uns diesen geistlichen Blick schenkst auf dich. Nicht nur heute Morgen, auch in der kommenden Woche, damit wir von neu anfangen, dich zu suchen, Gemeinschaft mit dir zu haben, Gemeinschaft mit dir zu pflegen. Nicht um dessen Willen, was du uns alles geben kannst, sondern um deiner selbst Willen. Herr, ich bitte dich darum, Vater, zünde uns an. Herr, und wo Buße nötig ist, Herr, wo eine neue Hingabe für dich nötig ist, ich möchte dich bitten, dass du auch dort Menschen ansprichst, Herr. Danke, dass du heute noch durch deinen Geist Sünde aufdeckst, Herr. Ich bitte dich darum, Vater. Und ich danke dir einfach auch für die Effe Gethingen, Herr. Ich habe selten eine Gemeinde erlebt, die so viele offene Türen hat, nach außen hin, ins Dorf hinein. Danke für die vielen Gefäße, die du einfach auch hier schenkst, Herr, wo Menschen kommen, wo Kontakte entstehen, möchte ich bitten, Herr Jesus, dass du Menschen ansprichst in unserer heutigen Zeit. Danke, Herr, für diesen Kairos, für diese Möglichkeit. Und ich möchte dich bitten, dass du, Herr, einfach verherrlicht wirst dadurch. In Jesu Namen. Amen.